Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Fanny Buschert, schönen guten Abend. Die AfD musste sich gestern von der französischen Rechtsaußenpartei Rassemblement National eine Kündigung für die Zusammenarbeit im EU-Parlament abholen. Und heute, da folgte dann der Rausschmiss aus der Rechtsaußenfraktion ID, gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem blicken wir auf Taiwan bzw. um Taiwan herum, denn dort hat China heute Vormittag eine ausgedehnte Militärübung gestartet, die nun für noch mehr Spannungen in der Region sorgt. Und noch ein weiteres Thema in der Sendung, Frankreichs Präsident Macron ist in das französische Überseegebiet Neukaledonien gereist, will dort bei den anhaltenden Unruhen die Wogen glätten. Diese und weitere Themen bis Mitternacht und wir beginnen mit einem Blick in die deutsche Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So beginnt Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes und dieser Satz, der dürfte auch einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Auszug aus der deutschen Verfassung sein. Daneben gibt es aber noch 145 weitere Artikel, die, wie der Name schon sagt, zusammen die Grundlage für die Bundesrepublik Deutschland bilden. Am 23. Mai 1949, also genau heute vor 75 Jahren, wurde das Grundgesetz verkündet. Und pünktlich zum Geburtstag gab es heute natürlich einen festlichen Staatsakt in Berlin, den unsere Korrespondentin Gudula Geuter begleitet hat.
Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand.
Bertolt Brechts Kinderhymne, gesungen auf die Melodie Josef Haydns, das war eines von vielen Elementen eines Staatsaktes, der gleichzeitig auch ein Fest sein sollte. Ein 75. Geburtstagsfest für das Grundgesetz, dessen Verbürgungen Prominente in einem Film vorlasen, darunter die zentrale Vision, vorgetragen von Margot Friedländer, die den Holocaust überlebt hat.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte in seiner Rede an die Gräuel des Nationalsozialismus, an den historischen Hintergrund, vor dem die Mütter und Väter des Grundgesetzes diese Verbürgungen niederschrieben.
Der Staat sollte für die Menschen da sein, hieß es damals, nicht umgekehrt. Oder noch kürzer, nie wieder.
Das Grundgesetz garantiere Freiheit und es erwarte Verantwortung, seit der Wiedervereinigung vor 25 Jahren auch im Osten Deutschlands. Steinmeier dankte denen, die in der DDR für die Freiheit aufgestanden seien und ihrem Mut und fügte hinzu:
Ja, nicht alles, aber so vieles ist uns seitdem gemeinsam gelungen. Deshalb schmerzt es mich, wenn manche im Osten mich fragen, was hat dieses Grundgesetzjubiläum eigentlich mit mir zu tun? Aber ich versichere Ihnen, mich stört es ganz genauso, dass manche im Westen immer noch nicht wahrhaben wollen, dass sich unser ganzes Land verändert hat seit 1989.
Nicht nur an dieser Stelle zeigte er sich nachdenklich. Er nannte es Unbehagen mit der Verfassungswirklichkeit, wenn Menschen mit der ungleichen Verteilung von Armut und Reichtum haderten, mit Antisemitismus, Hass auf Andersdenkende, Gewalt gegen Journalisten oder gegen Frauen im Netz. Gründe, wie er meint, die Wirklichkeit zu hinterfragen, nicht die Verfassung.
Das Grundgesetz ist keine Bilanz, sondern ein Auftrag. Es ist nicht das Ziel, sondern Kompass.
Angesichts der großen Herausforderungen, Steinmeier nannte Corona, den Angriff Russlands auf die Ukraine, den Krieg im Nahen Osten, dürfe die Antwort nicht Kleinmut oder Selbstzweifel sein.
Es wäre ganz falsch, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich eine bequemere Vergangenheit einfach herbeizuträumen. Und falsch ist nach meiner festen Überzeugung auch, täglich den Untergang des Landes zu beschwören. Das ist alles falsch, weil alles, das lähmt, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns jetzt behaupten.
Die Bedrohung durch Russland und die Verrohung des öffentlichen Diskurses waren zwei Gründe, warum er von einer Zeit der Bewährung sprach. Eine Zeit der Bewährung sehen derzeit viele auch für das Grundgesetz selbst. Am Morgen hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann angekündigt, bis zum Sommer könnten konkrete Vorschläge dafür vorliegen, wie insbesondere das Bundesverfassungsgericht durch Änderungen des Verfassungstextes geschützt werden könnte. In der ARD betonte der FDP-Politiker aber auch:
Die wichtigste Stütze ist immer die breite Mehrheit der Bevölkerung, die hinter einer Verfassung stehen muss, denn wenn Demokratie nicht auf genug Demokraten trifft, dann können auch gute Verfassungen scheitern. Das haben wir in der Weimarer Republik gesehen.
Die Zustimmungswerte zum Grundgesetz sind nach Umfragen hoch, im Westen Deutschlands allerdings deutlich höher als im Osten. Einige, wie der frühere Bürgerrechtler Günter Noke, führen das auch darauf zurück, dass die Wiedervereinigung nicht mit einem gemeinsamen Prozess der Verfassungsgebung verbunden war.
So etwas wie der Versuch, ja, gleichberechtigt in die deutsche Einheit zu gehen und dieses Manko des Beitritts etwas abzumildern. Aber ich glaube, das war sehr idealistisch.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wirbt deshalb für eine Volksabstimmung über das Grundgesetz. Seine Amtskollegen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke und Rainer Haseloff, lehnen das ab und treten stattdessen dafür ein, dass Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West abgebaut werden.
Gudula Geuter über den heutigen Festtag zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes in Berlin. Und nicht nur in Berlin wird das Jubiläum gefeiert, auch in Bonn. Denn in der ehemaligen Bundeshauptstadt wurde das Grundgesetz 1949 erarbeitet und auch dort verkündet. Und in Bonn, da liegt auch der Hauptsitz der Bundeszentrale für politische Bildung. Die hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, das Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern und das demokratische Bewusstsein zu festigen. Also alles Themen, die auch eng mit dem Grundgesetz verbunden sind. Darüber kann ich jetzt mit Daniel Kraft sprechen. Er ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung Leiter der Stabsstelle Kommunikation. Schönen guten Abend, Herr Kraft.
Hallo, Frau Buscher.
Herr Kraft, Sie kommen gerade von den heutigen Festveranstaltungen in Bonn. Beim Staatsakt in Berlin hat sich ja Bundespräsident Steinmeier nachdenklich gezeigt. Ging es bei Ihnen heute auch nachdenklich zu?
Es ging sehr feierlich zu zunächst einmal. Wir waren ja in dem Gebäude des Museum König. Das ist der Ort, wo der Parlamentarische Rat 1948 ja begonnen hat und eröffnet wurde. Und da waren wir zwischen Nilpferden und Giraffen, so wie schon damals die Väter und Mütter des Grundgesetzes, und haben 11 Liebeserklärungen gehört von prominenten Menschen aus Bonn und der Region. Da war Dirk Kaftan vom Beethoven-Orchester oder Alice Mader von der Jüdischen Hochschulgruppe. Und die waren alle sehr beseelt und sehr positiv gestimmt. Es war also sehr feierlich, aber es gab auch diese nachdenklichen Stimmen. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn hat nochmal gerade darauf hingewiesen, dass es jetzt so wichtig ist, eben diese starken Stimmen auch zu haben, die sich eben für Artikel 1, für die Würde des Menschen einsetzen, dass das natürlich immer wieder auch bedroht ist und dass man sich engagieren sollte.
Wir haben es ja in dem Beitrag von unserer Korrespondentin gehört. Justizminister Buschmann hat betont, die wichtigste Stütze ist immer die breite Mehrheit der Bevölkerung. Wie steht's denn aktuell um diese Stütze für das Grundgesetz?
Ja, Sie haben es ja in Ihrem Beitrag auch schon gesagt. Es ist an sich eigentlich, haben wir eine sehr positive Situation. Ne? Wir haben diese Unterscheidung zwischen Ost und West, die kann man durchaus sehen. Es gibt ein bisschen weniger Menschen in Ostdeutschland. Das sind 68% ungefähr, so in einer der letzten Studien. Im Westen sind es ungefähr 87%. Aber wenn man sich insgesamt das anguckt, dann haben wir doch über 70% der Menschen, die in Ost und West sich sozusagen für das Grundgesetz engagieren, die das gut finden, die positiv gegenüber dem Grundgesetz stehen. Also von daher, eigentlich ist es in einer guten Verfassung, was die Legitimität des Grundgesetzes angeht.
Jetzt ist ja das Grundgesetz mit über 140 Artikeln ganz schön umfangreich. Und da sind ja zum Beispiel die Grundrechte, die in den ersten 19 Artikeln stehen, quasi nur die Spitze des Eisbergs. Wie gut ist denn das Grundgesetz in seiner Hülle und Fülle im Bewusstsein der Menschen verankert?
Ja, das ist wahrscheinlich so wie bei uns allen ein bisschen, dass wir schon so die wichtigsten Artikel ganz gut kennen. Aber wenn man dann noch mal ein bisschen tiefer reinsticht und ein bisschen tiefer nachfragt, dann merkt man natürlich, das ist jetzt kein Text, den man irgendwie gründlichst durchstudiert hat oder ganz, ganz viele durchstudiert haben. Also ungefähr etwas weniger als die Hälfte der Menschen haben wirklich sozusagen gute Kenntnisse in der Frage, wie sie sich im Grundgesetz auskennen. Das heißt, die sagen, eigentlich kennen wir uns nicht so sehr, sehr gut aus. Und es gibt auch relativ viele, die sagen, eigentlich spielt das Grundgesetz in meinem täglichen Leben überhaupt nicht so eine große Rolle. Was ich jetzt beispielsweise für sehr falsch halte, weil das Grundgesetz berührt mich natürlich ständig. Ich habe ja ununterbrochen damit zu tun. Mein ganzes Leben ist davon tagtäglich dominiert und bestimmt.
Können Sie da ein paar Beispiele dafür nennen?
Naja, das ist jetzt zum Beispiel schon, dass ich hier sagen darf, was ich denke. Ja, das wäre so ein erster Punkt, also Meinungsfreiheit. Oder wenn ich morgens aufwache und den Deutschlandfunk höre und dort die kontroversen Stimmen höre und sehe, als es die Pressefreiheit in Deutschland gibt. Oder das geht weiter, wenn ich mit meinen Kindern mich unterhalte über ihre Schule, die vom Staat organisiert wird. Also mein ganzer Tag ist davon bestimmt, dass eigentlich permanent die Artikel des Grundgesetzes mich mich begleiten, bis ich mich dann abends ins Bett lege und nochmal ihre wunderbare Sendung höre.
Bundespräsident Steinmeier hat ja heute bei dem Staatsakt in Berlin auch nochmal erwähnt, dass sich gerade Menschen im Osten Deutschlands häufig wohl noch fragen, was dieses Grundgesetz eigentlich mit ihnen zu tun hat. Was würden Sie auf diese Frage antworten?
Ich würde sagen, auch da, es wird weniger. Ja, also wir haben die Studien der letzten Jahre ja gesehen, dass die Zustimmung auch im Osten zunimmt. Es sind 68% der Ostdeutschen, die finden, dass sich das Grundgesetz bewährt hat. Und natürlich, auch in der politischen Bildung stellen wir natürlich die Positionen dar. Sie haben sie auch eben erwähnt. Mir fällt noch ein, die Position auch von Ilko Sascha Kowalczuk, der ja auch so etwas Ähnliches sagt, wie dass man sagt, man hätte eigentlich oder man sollte drüber abstimmen oder man hätte die Ostdeutschen viel stärker auch in diesen Anfangsjahren beteiligen müssen. Das ist sicherlich psychologisch, wäre das ein wichtiger Punkt gewesen. Aber mein Eindruck ist auch als jemand, der selber lange in Dresden gelebt hat, schon, das ist als sehr, sehr positiv anerkannt und vor allen Dingen dieser Aspekt der Freiheit, der ist doch eine ganze Reihe von ostdeutschen Menschen sehr, sehr klar und sehr, sehr wichtig, eben weil sie erlebt haben, wie es ist, in einem Land zu leben, wo es nicht die Freiheit gab und eben diese ersten 19 Artikel und auch all die anderen nicht gegolten haben.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass zum Beispiel auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow dafür wirbt, eine Volksabstimmung über das Grundgesetz durchzuführen. Wäre das nicht eigentlich auch im Sinne des Grundgesetzes, also dass es sich einmal von allen das Okay oder eben auch das Nicht-Okay abholt?
Naja, das ist, ich sag mal, wir als politische Bildner, wir stellen immer genau solche Kontroversen dar. Ja, also ich habe da persönlich vielleicht eine Meinung zu, aber letztlich in der politischen Bildung stellen wir diese Positionen dar. Und genau wie in Ihrem Beitrag gibt es die Position von Bodo Ramelow, aber es gibt auch die von Rainer Hasselhoff oder von Dietmar Woidke oder Bernhard Vogel, die ja wieder andere Positionen dazu haben. Und ich finde, das ist ja das Spannende an unserer Demokratie, der Streit um die verschiedenen Positionen, die Kontroverse, die dazu herrscht. Und das kann dann jeder am Ende für sich selber entscheiden. Und am Ende wird es eine Mehrheit entscheiden, ob es so kommen wird oder nicht.
Sagt Daniel Kraft, Leiter der Stabsstelle Kommunikation bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu 75 Jahren Grundgesetz. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend, Herr Kraft.
Gute Nacht.
Noch 2 Wochen, dann wird vom 6. bis 9. Juni die ganze Europäische Union zur Wahlurne gebeten. Und wie das in einem Wahlkampf üblich ist, bemühen sich die antretenden Parteien aktuell besonders darum, ihre politischen Positionen unter die Leute zu bringen. In der Regel sucht sich dafür jede Partei ihren eigenen Stand in der Fußgängerzone oder organisiert eigene Wahlkampfveranstaltungen. Heute gab es aber eine gemeinsame Veranstaltung. Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der europäischen Parteien haben sich in Brüssel versammelt, um dort über Visionen und Herausforderungen für die EU zu debattieren. Sabrina Fritz berichtet von der Debatte.
Die EBU, die die Debatte ausgerichtet hat, überträgt auch den ESC. Und manchmal fühlte man sich ein bisschen an den Musikwettbewerb erinnert, als immer wieder in einzelne Städte geschaltet wurde, zum Beispiel nach Berlin. Ask their question. Go
ahead, Berlin. Schönen guten Tag aus Berlin in Deutschland. My name is Ines Arland. I'm working for Phoenix today.
Es waren vor allem junge Europäerinnen und Europäer, die Fragen stellen konnten, einige von ihnen Erstwähler. Die Sicherheit Europas war ein Thema, das die jungen Menschen bewegte. Ob man das Geld jetzt nicht eher für die eigene Sicherheit ausgeben sollte als für die Ukraine, lautete eine Frage. Walter Bayer, Spitzenkandidat der Linken aus Österreich, erinnerte daran, dass die NATO jetzt schon 1,3 Billionen Euro für ihre Verteidigung ausgebe. Das sei mehr als China und Russland zusammen.
NATO already spends 1.3 trillion Euro on defense. This is 3 times much more than China and Russia combined.
Dagegen betonte Ursula von der Leyen, die amtierende EU-Kommissionspräsidentin, dass die Ukraine auch die Sicherheit Europas verteidige. Die Ukraine verteidigt unsere Werte, also müssen wir die Ukraine zuerst unterstützen, aber auch gleichzeitig unsere Verteidigung erhöhen, sagte sie. Und Terry Reinke, Spitzenkandidatin der Grünen, erklärte den Aufstieg der Rechtspopulisten und ihre Nähe zu Russland zur größten Gefahr für Europa.
I believe we cannot speak about security without speaking about what I believe is the biggest threat to our security right now, and that is the rise of the far right.
Die Nachricht des Tages aber, dass die AfD von ihrer Fraktion im EU-Parlament ausgeschlossen wurde, fand in der Debatte nicht statt. Vertreter der rechten Parteien fehlten, da sie keine Spitzenkandidaten nominiert hatten. Trotzdem wurde der Umgang mit den Rechten diskutiert. Ursula von der Leyen musste erklären, wie weit sie bereit sei, mit den rechtskonservativen Parteien zusammenzuarbeiten. Sie nannte dafür noch einmal folgende Kriterien. Die Parteien müssten pro Europa, pro Ukraine und pro Rechtsstaat sein.
And if you look at, for example, Rassemblement National, or AfD in Germany.
Wenn man auf den Rassemblement National oder die AfD schaut, dann haben sie alle etwas gemeinsam. Sie sind für Putin und sie wollen Europa zerstören, sagte sie.
But they have one thing in common. They are friends of Putin and they want to destroy our Europe and we will
Thank
not
you.
Allow this to happen.
Es war eine lebhafte und intensive Debatte mit rund 900 Gästen im Studio. Sie meldeten sich besonders zu Wort, als es um die Rolle der EU im Gazastreifen ging. Emotional wurde auch über den Migrationspakt diskutiert. Nicola Schmidt, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, widersprach der These, man würde mit dem Migrationspakt vor allem Schleusern und Kriminellen das Handwerk legen. Und eine Erweiterung um andere Länder sei wünschenswert, so Sandro Gozi von den Liberalen. Auch dabei konnten die Vertreter der anderen Parteien mitgehen. Zwischen den fünf Spitzenkandidaten, so schien es, könnten Kompromisse machbar sein. Aber die Störenfriede waren ja, wie gesagt, nicht dabei.
Sabrina Fritz über die heutige Debatte von Spitzenkandidaten zur EU-Wahl. Und wir bleiben noch weiter bei den anstehenden EU-Wahlen, denn noch bevor überhaupt gewählt wird, muss sich die AfD jetzt schon mehr Sorgen darüber machen, wie sie sich im nächsten EU-Parlament positionieren können wird. Denn heute wurden die neuen EU-Abgeordneten von der AfD aus ihrer Fraktion geschmissen. Die AfD war Teil der Rechtsaußenfraktion ID, in der zum Beispiel auch die französischen Rechtspopulisten von Rassemblement National sitzen. Und deren Parteispitze hatte schon angekündigt, mit der AfD nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Ende April klang der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah noch gelassen, kurz nachdem die Spionagevorwürfe gegen einen seiner Büromitarbeiter bekannt wurden.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Doch nun, einige Wochen später, hat ein Interview eine Kaskade ausgelöst. Krah hatte darin darüber nachgedacht, ob alle Mitglieder der SS kriminell waren. Die Reaktionen folgten prompt. Erst kündigte der französische rechtsradikale Rassemblement National von Marine Le Pen die Zusammenarbeit mit der AfD-Delegation auf. Nun folgte der Rauschmiss aus der gemeinsamen Rechtsaußenfraktion im Europaparlament Identität und Demokratie, I&D. Und der gilt mit sofortiger Wirkung, teilte die italienische Partei Lega am Nachmittag mit. Sie stellt den Fraktionsvorsitzenden Marco Zanni, der den Ausschluss der AfD-Abgeordneten beantragt hatte. Zur Begründung heißt es, eine Reihe von Vorfällen um Krah und die deutsche Delegation hätten dem Zusammenhalt und dem Ruf der Gruppe geschadet. In einem schriftlichen internen Verfahren sollen für den Rauswurf gestimmt haben die italienische Lega-Delegation, außerdem der französische Rassemblement National und die flämischen Separatisten. Unter den Gruppen aus 8 Ländern haben den Informationen zufolge nur die österreichische FPÖ und Rechtsradikale aus Estland für den Verbleib der AfD gestimmt. Die AfD-Delegationsleiterin Christine Andersson hatte noch dafür gekämpft, die Entscheidung abzuwenden. So klang sie bei ihrer Nominierungsrede.
Allen Traumtänzern, die immer noch glauben, die EU könne man reformieren, will ich noch mal in aller Deutlichkeit sagen, dieser Laden ist nicht reformierbar.
Christine Andersson hatte eine Anhörung gefordert. Sie legte einen Antrag vor, mit dem nur Krah aus der I&D ausgeschlossen werden sollte. Es heißt, 6 andere AfD-Abgeordnete unterstützten den Antrag, einer nicht. In Berlin ließen die Parteisprecher Weidel und Rupalla nach der Entscheidung in der I&D erklären, dass man optimistisch auf den Wahlabend und die darauffolgenden Tage blicke. Genugtuung dagegen beim politischen Gegner.
Die SS-Sympathie von Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD, war jetzt wohl Marine Le Pen zu Nazi. Dass die rechte Fraktion die AfD ausschließt, zeigt, die AfD ist selbst den rechtsextremen und rechten Kräften in Europa zu extrem,
findet der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner. Die I&D ist eine von den beiden rechten Fraktionen im EU-Parlament. Das Verhältnis ihrer beiden Mitglieder Rassemblement National und AfD galt schon vor dem umstrittenen Interview als zerrüttet, auch wegen der Spionage- und Bestechungsvorwürfe gegenüber den beiden AfD-Listenführern Krah und Büstron. Nach dem Bruch mit den französischen Rechtsextremen hatte der Bundesvorstand Krah verboten, im Wahlkampf aufzutreten. Er kündigte auch an, den Bundesvorstand zu verlassen. Nach dem Rauswurf aus der Fraktion im Europaparlament muss die AfD-Delegation nun bis Mitte Juli mit weniger Geld rechnen. Weil die letzte Plenarsitzung vor der Europawahl bereits vorbei ist, hat der Rauswurf keine Auswirkungen auf die Redezeit. Er gilt eher symbolisch. Das Parlament wird erst wieder nach der Wahl tagen und dann können sich auch die Fraktionen wieder neu zusammensetzen. Die AfD-Bundessprecher Weidel und Rupalla teilten mit, sie seien zuversichtlich, auch in der neuen Legislaturperiode verlässliche Partner an ihrer Seite zu haben.
Aus Brüssel der Bericht von Paul Vorreiter. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht, und wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten. In der ukrainischen Region Kharkiv kam es nach einem russischen Raketenangriff wieder zu Toten und Verletzten. Andrea Beer.
Der russische Dauerbeschuss geht weiter auf Menschen und die zivile Infrastruktur in Charkiw und in der umliegenden Region. Die ostukrainische Großstadt liegt nur rund 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Am späten Donnerstagvormittag ließ Moskau Charkiw mit 9 Raketen angreifen. 3 weitere russische Raketen trafen das Dorf Lyubotin in der Region. Nach Angaben der Polizei Charkiw wurden bei diesen erneuten russischen Angriffen mindestens 7 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Die meisten Toten und Verletzten gab es durch einen Raketeneinschlag in eine große Buchdruckerei in Charkiw, in deren Produktionshalle anschließend ein Feuer ausbrach. Feuerwehr und der Katastrophendienst würden unter den Trümmern noch nach Verschütteten suchen, so Sinehubow. Er betonte, Russland habe ausschließlich zivile Infrastruktur und Zivilisten getroffen. Die ukrainische Eisenbahn teilte mit, im Gebiet Charkiw seien bei Angriffen auf die Infrastruktur mehrere Mitarbeiter in Notunterkünften verletzt worden. Glücklicherweise habe es keine Toten gegeben, hieß es. Die Züge führen nach Plan. Russische Terroristen würden sich die Tatsache zunutze machen, dass die Ukraine zu wenig Flugabwehr habe. Das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky in sozialen Netzwerken. Das sei nicht die Schwäche seines Landes, sondern die der Welt, die es noch immer nicht wagen würde, Terroristen so zu behandeln, wie sie es verdienen würden.
Der Thüringer Verfassungsschutz hat die Junge Alternative Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Barbara Miesmann.
Nach Ansicht des Amtes sind die von der JA vertretenen Positionen unvereinbar mit dem Grundgesetz und der Thüringer Landesverfassung. Seit 2021, seitdem die Jugendorganisation der AfD offiziell vom Thüringer Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet wird, habe sie sich nicht politisch gemäßigt. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Im Laufe der Zeit seien insbesondere beim Spitzenpersonal sukzessive gemäßigtere Personen marginalisiert und abgewählt worden. Nach Ansicht des Thüringer Amts für Verfassungsschutz bezieht sich die derzeitige JA Thüringen regelmäßig auf ein ethnisch homogenes deutsches Staatsvolk und eine deutsche Abstammungsgemeinschaft. Eine solche Vorstellung formuliert laut Verfassungsschutz biologistische Annahmen darüber, wer Deutscher sein kann und wer nicht. Das stehe im Widerspruch zum Grundgesetz. Gruppen, denen die JA das Deutschsein aberkennt, würden mit ähnlich rassistischen Annahmen als pauschalkriminell abgewertet, so die Verfassungsschützer. Thüringens AfD-Sprecher Torben Prager sagte MDR Thüringen in einer ersten Reaktion, er sei über die neue Einstufung nicht verwundert. Der Verfassungsschutz befinde sich in einem so wörtlich offenen Kampf gegen die AfD und versuche wiederholt, sie und ihre Organisationen zu diffamieren. Die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch bedeutet, dass der Geheimdienst die JA auch mit nachrichtlichen Methoden überwachen kann. Dazu gehören der Einsatz von V-Leuten oder das Abhören von Telefonen.
Kurz vor Ende seiner Amtszeit hat der Bundesdatenschutzbeauftragte den Bundesnachrichtendienst verklagt. Johannes Kuhn.
Die Klage gegen den Auslandsgeheimdienst ist ungewöhnlich und erscheint zunächst abstrakt. So verklagen Kälber und seine Behörde den BND vor dem Bundesverwaltungsgericht auf Akteneinsicht. Weil der BND aber ein Geheimdienst ist, bleibt geheim, um welche Akten es sich handelt. Der Bonner Behörde geht es allerdings vor allem ums Prinzip. Sie kontrolliert den Datenschutz bei Bundesnachrichtendienst, Bundesverfassungsschutz und militärischem Abschirmdienst. Denn dass Menschen nicht wissen, dass deutsche Geheimdienste Daten über sie erheben, bedeutet nicht, dass ihre Daten damit ungeschützt sind. Im Gegenteil. Wenn die Bonner Behörde nun zum Beispiel prüft, ob Daten rechtmäßig erhoben wurden oder ob sie gelöscht werden müssten, brauchen die Mitarbeiter Zugang zu den entsprechenden Unterlagen. Dieser Zugang sei in diesem Falle verweigert worden. Und eine Beschwerde an das für den BND zuständige Bundeskanzleramt sei, wie schon in anderen Fällen zuvor, unberücksichtigt geblieben. Die Bonner Behörde argumentiert deshalb, de facto entscheiden damit BND und Bundeskanzleramt, was die Datenschützer sehen dürfen. Das wiederum widerspreche der vorgesehenen unabhängigen Kontrolle. Kälber fordert Konsequenzen, zum Beispiel die Möglichkeit, bei Konflikten über die Akteneinsicht unabhängige Gerichte entscheiden zu lassen, so wie in diesem Fall, der aber eine Ausnahme ist. Noch besser für seine Behörde wäre ein Anordnungsrecht. Denn auch, dass die Geheimdienste die entdeckten Verstöße im Sinne der Datenschützervorgaben korrigieren, ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Kälber selbst wird den Ausgang der Klage nicht mehr im Amt erleben. Er führt die Geschäfte nur noch kommissarisch. Seine Nachfolgerin Luisa Specht-Riemenschneider wurde bereits vom Bundestag gewählt und soll ihn Anfang Juli ablösen.
Trotz Protesten hat der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp einen Investoreneinstieg zugestimmt. Jörg Marksteiner.
Die Entscheidung fiel gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter. Sie wurde nur möglich, weil der Vorsitzende des Aufsichtsrats sein Doppelstimmrecht nutzte und Betriebsräte und Gewerkschafter damit überstimmte. Die reagierten nach der Sitzung mit extrem scharfer Kritik. Man sei jetzt im Konfliktmodus, die Hoffnungen auf ein faires, demokratisches Miteinander seien begraben worden, sagte Betriebsratschef Tekin Nasikul. Deutschlands größter Stahlproduzent stehe nun vor unsicheren Zeiten. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Kerner von der IG Metall wertete den beschlossenen Einstieg des Investors als waghalsiges Manöver. Er warnte vor völlig ungeklärten Risiken und kündigte erbitterten Widerstand an. Konkret bedeutet die Entscheidung, dass sich eine Energiefirma des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky bis zum Herbst mit 20% an der Stahlsparte von ThyssenKrupp beteiligen kann. Später sollen es 50% werden. Das ThyssenKrupp-Management erhofft sich von der Partnerschaft Vorteile bei der Energiebeschaffung. Nach der Sitzung hieß es, das sei ein bedeutender Schritt, um die Stahlproduktion in Deutschland zu sichern. Was der Einstieg und eine spätere Loslösung vom Mutterkonzern ThyssenKrupp konkret für die betroffenen 27.000 Mitarbeiter der Stahlsparte und die Standorte und Werke bedeutet, dazu gab es auch nach der Aufsichtsratsentscheidung keine Aussagen.
Und zum Ende der Kurzberichte fasst Jan Plate den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Künstliche Intelligenz, KI, könnte den Berufsalltag von Millionen Menschen verändern. In Deutschland wären bis 2030 bis zu 3 Millionen Jobs betroffen, so eine Studie des McKinsey Global Institute. Als volkswirtschaftlich positiver Effekt der Umstrukturierung wird ein Produktivitätswachstum von 3% pro Jahr erwartet. An der Börse setzen Anleger weiter auf positive Auswirkungen durch künstliche Intelligenz. Besonders gefragt ist der US-Chip-Hersteller Nvidia, dessen Technik, Training und Betrieb von KI möglich macht. Die Geschäftszahlen und der Ausblick kommen gut an. Die US-Technologiebörse Nasdaq hat ein Rekordhoch erreicht. Im deutschen Aktienindex DAX hat das den Kurs der Anteilsscheine des Münchner Chip-Herstellers Infineon angetrieben. Der DAX hat sich etwas schwerer getan, hat kaum verändert, bei 18.691 Punkten geschlossen. Die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank haben die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung in den USA gedämpft, denn die Inflation lässt langsamer nach als von den Notenbankern erwartet. Deutlich gefragt waren Anteilsscheine des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters CTS Eventim. Geschäftszahlen und der Ausblick haben dem MDAX-Konzern ein Plus von fast 5% und ein Rekordhoch beschert. Während die US-Regierung den Konzertriesen Live Nation mit seiner Tochterfirma Ticketmaster zerschlagen will, weil die Firma große Teile des Marktes für Konzertkarten beherrsche.
Anfang der 90er Jahre, genauer gesagt 1991, begann in Europa der Zerfall von Jugoslawien. Und damit ein Zeitraum von fast 10 Jahren, in denen es Krieg in Europa und quasi Krieg vor der Haustür der Europäischen Union gab. In diese Zeit fällt auch das Massaker von Srebrenica, ein Völkermord in Bosnien, bei dem am 11. Juli 1995 und den darauffolgenden Tagen 8000 Bosniaken, also bosnische Muslime, ermordet wurden von den Truppen des bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladic. Jetzt soll der 11. Juli künftig weltweit zum Gedenktag dieses Völkermordes werden. Die UN-Vollversammlung hat dafür heute eine entsprechende Resolution verabschiedet. Antje Passenheim mit den Details.
Mit dem Votum der Generalversammlung wird der 11. Juli zu einem weltweiten Tag zum Gedenken an den Völkermord von Srebrenica gegen den erbitterten Widerstand von Serbien. Die Resolution war maßgeblich von Deutschland und Ruanda ausgearbeitet worden. Sie soll helfen, an den Massenmord an über 8000 bosnischen Muslimen zu erinnern, erklärte die deutsche UN-Botschafterin Antje Lehnderze. Bei unserer Initiative geht es darum, das Andenken der Opfer zu ehren und die Überlebenden zu unterstützen, die weiterhin mit den Narben dieser schicksalhaften Zeit leben müssen. Die Resolution verurteilt vorbehaltlos jede Leugnung des Völkermords von Srebrenica als historisches Ereignis. Serbien und Unterstützer wie Russland waren im Vorfeld gegen diesen Text Sturm gelaufen. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić war persönlich angereist, um sich vor der Generalversammlung gegen die Resolution zu stellen.
This resolution
will open at the end Pandora's box.
Die Resolution werde die Box der Pandora öffnen, beschwor Vucic. Sie werde andere Erklärungen nach sich ziehen. Der serbische Präsident warf Berlin vor, die Arbeit an der Resolution geheim gehalten zu haben. Der Beschluss reiße Wunden auf, werde den Versöhnungsprozess in seiner Region behindern und für Chaos auf dem Balkan sorgen, auch anderswo auf der Welt.
This is something that will just open an old wound and that will create a complete political havoc.
UN-Botschafterin Lehnderze wehrte sich gegen falsche Behauptungen.
This resolution is not directed against anybody.
Diese Resolution richtet sich gegen niemanden, nicht gegen Serbien, ein geschätztes Mitglied dieser Organisation. Wenn überhaupt, richtet es sich gegen Täter eines Völkermords.
If at all, it is directed against perpetrators of a genocide.
Sowohl das Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien als auch der internationale Gerichtshof haben juristisch festgestellt, dass das Massaker von Srebrenica ein Genozid war. Berlins UN-Botschafterin unterstrich im Gespräch mit dem ARD-Studio New York die Bedeutung der Resolution.
Es ist wichtig, dass wir die entscheidende Rolle der internationalen Strafgerichtsbarkeit in der Aufarbeitung würdigen. Es gibt auch leider heute wieder Tendenzen, die Verbrechen zu relativieren, abzustreiten.
Auch der UN-Direktor für die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Louis Charbonneau, lobte das Votum gegen den harschen Widerstand. Es zeigt, dass selbst diese moderate Erklärung zu viel für die Genozidleugner ist. Und das ist erschreckend. Das Votum für einen Gedenktag und die Verurteilung der Leugnung von Völkermord sei gerade jetzt von großer Bedeutsamkeit, sagte Charbonneau. Diese Resolution fällt in eine Zeit, in der es große Aufmerksamkeit für Genozide, für Kriegsverbrechen und Gräueltaten gibt. Und sie zeigt, wie wichtig es ist, die Täter solcher Gräueltaten zu benennen und zur Verantwortung zu ziehen, ganz gleich, wo sie geschehen.
Die UN-Vollversammlung hat eine Resolution beschlossen, mit der 11. Juli in Zukunft zum Gedenktag für den Völkermord in Srebrenica werden soll. Dazu der Bericht von Antje Passenheim. Vor wenigen Tagen hat der neue taiwanesische Präsident Lai sein Amt angetreten. Lai verfolgt in seiner Politik eine distanzierte Haltung gegenüber China, denn China sieht Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebietes. Präsident Lai hatte in seiner Antrittsrede am Montag nochmal deutlich gemacht, dass er und seine Demokratische Fortschrittspartei für eine Unabhängigkeit Taiwans eintreten. Das empfindet die chinesische Führung als Provokation und reagierte mit einer Militärübung rund um Taiwan. Oder wie es ein Militärsprecher ausdrückte, eine harte Bestrafung für die separatistischen Handlungen. Benjamin Eisel.
Im chinesischen Staatsfernsehen werden Bilder gezeigt von Kriegsschiffen, von rennenden Soldaten und von Kampfjets. Am Morgen hat Chinas Militär Manöver rund um Taiwan gestartet. An den gemeinsamen Übungen seien das Heer, die Marine, die Luftwaffe und Raketentruppen beteiligt. Die Manöver würden in der Taiwanstraße sowie nördlich, südlich und östlich der Insel abgehalten, teilte das chinesische Militär mit. Auch die Gebiete rund um von Taiwan kontrollierte Inseln seien betroffen, darunter Mazu und Xinmen, die nur wenige Kilometer vom chinesischen Festland entfernt liegen. Es gehe darum, 2 Tage lang die Kampfbereitschaft zu testen. Außerdem wolle man mit den Militärübungen die so wörtlich separatistischen Handlungen der taiwanischen Unabhängigkeitsbefürworter bestrafen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, legte am Nachmittag in gewohntem Ton nochmal nach. Taiwans Unabhängigkeit sei eine Sackgasse. Das chinesische Volk werde die nationale Souveränität und territoriale Integrität schützen. Alle Aktionen der taiwanischen Separatisten würden von 1,4 Milliarden Chinesen abgewehrt, so der Sprecher. Den Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan werde mit der historisch vorgegebenen Vereinigung Chinas eine Niederlage zugefügt. Die Manöver des chinesischen Militärs kommen 3 Tage nach der Amtseinführung des neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te. Die Staats- und Parteiführung in Peking bezeichnet den China-kritischen Politiker als Separatisten. Er war am Montag in Taipeh vereidigt worden. Lai Ching-te sagte bei einem Truppenbesuch, er habe Vertrauen in das taiwanische Militär. Ich stehe mit meinen Brüdern und Schwestern im Militär an vorderster Front, um die nationale Sicherheit zu schützen. In diesem Moment widmet die internationale Gemeinschaft dem demokratischen Taiwan große Aufmerksamkeit. Angesichts äußerer Herausforderungen und Bedrohungen werden wir weiterhin die Werte Freiheit und Demokratie verteidigen und den Frieden und die Stabilität in der Region schützen. In Taiwan ist man Drohungen aus Peking gewohnt. Chinas autokratisch regierende kommunistische Partei betrachtet die Insel als eigenes Staatsgebiet, obwohl Taiwan nie unter Kontrolle der Volksrepublik stand. Die kommunistische Führung droht regelmäßig mit Krieg, sollte es nicht zu einem friedlichen Anschluss kommen. Immer wieder führt Chinas Militär auch Manöver rund um die Insel durch.
Benjamin Eisel zu chinesischen Drohungen und Militärübungen rund um Taiwan. Im Krieg zwischen der Terrororganisation Hamas und dem israelischen Militär schien es Anfang des Monats noch kurz so, als hätte man sich auf einen Deal zur Waffenruhe geeinigt. Doch der Deal kam nie zustande. An den Verhandlungen waren nicht nur die beiden Kriegsparteien beteiligt, sondern auch Ägypten. Das Land nimmt seit Beginn des Krieges immer wieder die Rolle des Vermittlers ein. Doch eine neue Recherche von CNN stellt jetzt in Frage, ob Ägypten bei den letzten Verhandlungen tatsächlich in dieser Vermittlerrolle geblieben ist. Denn es soll den Deal hinter dem Rücken Israels verändert haben. Martin Durm.
Es ging um viel, im Grunde um alles. Die Freilassung der Geiseln, eine Waffenruhe und um mehr humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza. Am 6. Mai ließ die Hamas-Führung verlauten, sie akzeptiere das in Kairo ausgehandelte Abkommen. Wir haben jetzt eine gute Chance für eine Waffenruhe, sagte tags drauf in Beirut Osama Hamdan, außenpolitischer Vertreter und hochrangiges Mitglied im Politbüro der Hamas. Dann geschah nichts mehr. Der Deal war geplatzt. Die Verantwortung dafür trage Ägypten, schreibt nun der amerikanische Nachrichtensender CNN. Ägyptens Unterhändler hätten ohne Absprache mit Israel den abschließenden Entwurf so geändert, dass er für die Hamas-Führung akzeptabel geworden sei. Wir wurden alle hinters Licht geführt, zitiert CNN eine von drei anonymen Quellen aus dem Umfeld der Vermittler. In Kairo rotieren nun prompt die üblichen regierungsamtlichen Kreise. Der Bericht basiere auf ungenannten Quellen, schäumt Dia Rashwan, der Leiter des staatlichen Informationsservice in Kairo. CNN habe die ägyptische Seite nicht mal um eine Stellungnahme gebeten. Man habe die ägyptische Regierung um eine Stellungnahme gebeten, erklärt CNN, aber keine Antwort bekommen. An den wochenlangen Verhandlungen waren Ägypter, Kataris und Amerikaner beteiligt. Immer wieder seien die Gespräche an einem toten Punkt angelangt, heißt es. Der Frage nämlich, ob eine Waffenruhe verbindlich auf ein dauerhaftes Ende der Kämpfe hinauslaufen werde, das forderte die Hamas, um ihr Überleben in Gaza zu sichern, oder ob eine Waffenruhe befristet sei. Das verlangt die israelische Regierung, um die Hamas zu vernichten. Da es naturgemäß keinen Kompromiss gab in dieser Frage, seien die ägyptischen Unterhändler gewissermaßen kreativ geworden, berichtet CNN. Sie hätten in Eigeninitiative die von Israel gezogene Grenze verwischt, und zwar so, dass die Hamas einem Abkommen zustimmen konnte. Die Ägypter seien wirklich hilfreich gewesen, sagte denn auch der Hamas-Sprecher Osama Hamdan. Sie haben ihr Bestes getan. Sie haben mit den Israelis über eine Waffenruhe geredet und mit uns. Dass ein Hamas-Funktionär ausgerechnet die Regierung in Kairo mit Lob überhäuft, wäre vor einem Jahrzehnt noch undenkbar gewesen. Die Hamas ist ein Sprössling der ägyptischen Muslimbrüder. Seit Präsident Sisi am Nil an der Macht ist, werden sie gnadenlos bekämpft und unterdrückt. Doch als ab 2015 der sogenannte IS versuchte, sich in Gaza und auf dem ägyptischen Sinai einzunisten, gab es mit einem Mal einen gemeinsamen Feind. Hamas und ägyptische Geheimdienste kooperierten im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Das damals entstandene Vertrauen konnten die Ägypter bislang als Unterhändler im Gaza-Krieg nutzen. Die Frage ist nur, wie lange noch? Ägypten hat die Vermittlerrolle nur übernommen, weil uns die USA und Israel darum gebeten haben, sagt Dia Rashwan vom staatlichen Informationsservice. Aber wenn uns die Umstände dazu zwingen, können wir uns auch vollständig zurückziehen.
Informationen von Martin Durm. Seit mehreren Wochen gibt es Unruhen in Neukaledonien. Die Inselgruppe gehört zum französischen Überseegebiet und damit hat Paris politisch so einiges in Neukaledonien mitzureden. Zum Beispiel auch beim Wahlrecht. Hier plant die französische Regierung eine Reform, mit der mehr Menschen in Neukaledonien an Wahlen teilnehmen dürften. Das würde dem politischen Lager in die Karten spielen, das weiter bei Frankreich bleiben will. So zumindest der Vorwurf des anderen politischen Lagers, das eine Unabhängigkeit anstrebt. Nach den anhaltenden Unruhen ist jetzt Frankreichs Präsident Macron nach Neukaledonien gereist, um die Wogen zu glätten. Stephanie Markert.
Er habe sein Maximum getan, so Frankreichs Präsident Macron. Er hat sich über 20 Stunden ins Flugzeug gesetzt, um nach Nouméa zu fliegen, über 10 Stunden vor Ort Zeit genommen, um mit den Konfliktparteien zu sprechen. Seine Priorität?
Ce qui m'importe, c'est qu'il cesse.
Mir ist wichtig, dass sie aufhören, denn nichts, nichts rechtfertigt in der Republik Gewalt.
Rien. Rien.
Vor dem Hintergrund einer angespannten sozialen Lage haben vor allem junge Leute in den letzten Tagen geplündert, gebrandschatzt und Straßen blockiert. Sie protestieren gegen eine Wahlrechtsreform, die vermeintlich den Einfluss der indigenen Bevölkerung schmälert. Die Folgen: zeitweise funktionierte in der Hauptstadt Nouméa nur noch eine von 5 Schulen. 700 Patienten gerieten mangels Dialyse in Lebensgefahr. Die Ausschreitungen forderten mehrere Todesopfer. Die Zentralregierung schickte das Militär und verhängte den Ausnahmezustand. Macron strebt eine Einigung an.
Et que c'est dans l'accord global qu'ils pouvaient trouver un chemin.
Vielleicht finden sie im globalen Vertrag einen Weg, der ihrer Theologie entspricht. Denn sie bleiben bei ihrem Ziel der Unabhängigkeit. Sich einigen und nicht einig sein. Das heißt Zusammenleben in einem gemeinsamen Projekt. Ich denke, was heute für unsere Jugend sehr wichtig ist und für den Wiederaufbau, wenn es keine gemeinsame Zukunft mit Neukaledonien gibt, wer investiert dann? Wer baut wieder auf?
Qui réinvestira? Qui rebâtira l'avenir?
Eigentlich sollte der Kongress aus Parlament und Senat in Kürze das neue Wahlrecht annehmen. Mit dieser Reform würden Zugezogene, die seit 10 Jahren auf der Insel leben, bei Provinzwahlen mit abstimmen dürfen. Macron schließt nun ein Referendum darüber nicht aus. Er will einen klaren Kurs mit akzeptablen Fristen. Sein Mehretappenplan sieht vor:
Et donc la levée des barrages et des points fixes, le retour au calme.
Abbau der Straßensperren, Rückkehr zur Ruhe, Aufhebung des Ausnahmezustands, Wiederaufnahme des Dialogs. Dann bin ich der Erste, der vorschlägt, sich mehr Zeit für einen globalen Vertrag zu nehmen, der in die Verfassung geschrieben wird. Aber bis jetzt habe ich im Gegenzug kein festes Engagement gehört. Also warte ich.
J'attends.
So Präsident Macron. Eine Mission soll diesen Prozess überwachen. In einem Monat will er wieder schauen, wie die Lage ist.
Zu den Unruhen in Neukaledonien war das der Bericht von Stephanie Markert. Der frühere Chef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Informationen dazu von Alexander Schmidt.
Breuer sei gestern im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Breuer arbeitete nahezu sein komplettes Berufsleben bei der Deutschen Bank. In seiner Zeit als Vorstandssprecher des Geldhauses von 1997 bis 2002 baute er das internationale Geschäft und den Börsenhandel aus. Mit nur wenigen Sätzen in ein Reportermikrofon bekam seine Karriere einen Knick. Breuer zweifelte in einem Interview Anfang 2002 die Kreditwürdigkeit des Medienmoguls Leo Kirch an. Dessen Konzern ging wenig später unter. Zeitlebens machte Kirch dafür den Manager und die Deutsche Bank verantwortlich. Erst Jahre später einigte sich die Bank mit den Kircherben auf einen millionenschweren Vergleich. Nach seiner Zeit als Vorstandschef führte er für 4 Jahre den Aufsichtsrat des größten deutschen Geldhauses.
Informationen von Alexander Schmidt. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch in die Tageszeitungen von morgen, zusammengestellt von Tobias Altehänger und präsentiert von Silvia Süstermanns.
Viele Zeitungen kommentieren die Rede von Bundespräsident Steinmeier zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert: Man hätte sich von Steinmeier gewünscht, dass er den Deutschen einmal sagt, was ihr Land aus seiner Sicht heute ausmacht. Was erreicht wurde, ja, auch worauf man stolz sein könnte. Wie diese großartige Verfassung von Menschen mit Leben gefüllt wurde und wird. Vergleichbar sieht es die Westdeutsche Zeitung aus Wuppertal. Von Bundespräsidenten ist man viel Zurückhaltung gewohnt. Die Kirsche auf der Torte im Amt waren aber stets jene Reden, die Generationen heute noch in Erinnerung sind. Richard von Weizsäckers Rede zum Tag der Befreiung von 1985 war so eine. Auch Roman Herzogs Ruckrede 1998, wie die Lähmung, die über Deutschland auflösen sollte. Dem aktuellen Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier ist Ähnliches bislang nicht gelungen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Frank-Walter Steinmeiers Ton war trotz mancher Ausrufezeichen eher würdevoll als aufrüttelnd. Zum Jubiläum eines Grundgesetzes, das ruhige Kraft verkörpert, passte dieser Ton allerdings gut. Er war feierlich, ohne zu verklären. Steinmeiers Rede hatte vor allem diagnostische Qualität. Der Kölner Stadtanzeiger fordert nach den jüngsten chinesischen Drohungen gegen Taiwan Reaktionen des Westens. Der deutliche und vor allem auch glaubwürdig vermittelte Hinweis auf wirtschaftliche Konsequenzen gehört an oberster Stelle dazu. Turbulenzen auf dem Weltmarkt, der Rückzug internationaler Unternehmen würden Chinas wackeliger Wirtschaft schaden. Und daran hat China gewiss kein Interesse. Das Straubinger Tagblatt unterstreicht, das Regime in China meint die Drohungen bitter ernst, wie das martialische Großmanöver in der Taiwanstraße zeigt. Das ist auch als Botschaft an den zunehmend kriegsmüden Westen gedacht. Deshalb muss die freie Welt klarmachen, dass sie eine Annexion nicht akzeptieren wird. Das ist jedoch nur glaubwürdig, wenn der Westen die Ukraine weiter unterstützt und nicht nachlässt, bis dem Aggressor in Moskau die Lust am Krieg vergeht. Abschließend noch die Meinung der Frankenpost aus Hof zum Ausschluss der AfD aus der identitären Fraktion des EU-Parlaments. Jetzt fällt der AfD alles auf die Füße. Zack, zack, zack geht das. Was wir in den vergangenen Tagen und Wochen sehen, ist der Niedergang einer in Teilen rechtsextremen Partei, die glaubte, die Erfolgsformel gefunden zu haben. Doch Rechte können sich nicht mäßigen, nicht anbiedern, nicht langfristig. Irgendwann bricht ihre Gesinnung durch. Das wahre Gesicht kommt zum Vorschein. Bei der AfD wird es Tag für Tag deutlicher.
Und mit der Presseschau endet das Journal vor Mitternacht. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Start in den neuen Tag.